Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Kräftemessen im Brexit-Finale. Die Diskussionsleitung hat Sandra Pfister.
Und ich sage schönen guten Abend und ich verrate Ihnen, wer mit mir diskutiert. Greg Hance, auf den warten wir. Er ist Unterhausabgeordneter der Tories, der konservativen Partei. Es steht spitz auf Knopf, ob er kommen kann, denn er hat gerade Wichtiges zu tun. Er ist gemäßigter Brexiteer. Er wollte eigentlich hier sein, aber er kann aus den laufenden Abstimmungen gerade nicht raus, denn gerade ist die heiße Phase der Abstimmung im Unterhaus. Katrin Priebel ist hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie berichtet von London aus für Regionalzeitungen wie die Augsburger Allgemeine Zeitung und die Berliner Zeitung. Zugeschaltet aus Brüssel ist uns Peter Kapern, der Deutschland-Korrespondent in Brüssel, und Friedbert Meurer, Korrespondent für den Deutschlandfunk in Köln. Schön, dass Sie hier alle hier sind. Schön, dass Sie alle zugeschaltet sind. Noch heute Abend, das ist die entscheidende Abstimmung, wird das Unterhaus das Gesetz unter Dach und Fach bringen, das einen sogenannten No-Deal verhindern soll. Danach wird Premierminister Boris Johnson gezwungen, notfalls die EU nochmals um eine Verschiebung des Brexit zu bieten. Und Großbritannien darf die EU nur dann ohne Deal verlassen, wenn das britische Parlament ausdrücklich zustimmt. Es gilt als sicher, dass dieses Gesetz, das vor allem von der Opposition gestützt wird, aber auch, und das ist wichtig, von 21 konservativen Abgeordneten, die jetzt aus der Fraktion der Tories ausgeschlossen werden sollen, dass dieses Gesetz heute durchkommt. Also, die Mehrheit im Unterhaus gilt als sicher, aber nächste Schleife. Das Gesetz muss morgen noch durchs House of Lords, das Oberhaus. Die Konservativen sind dort in der Minderheit, können aber auch auf Zeit spielen. Das heißt, sie können zum Beispiel filibustern, also endlos reden. Das kennen wir aus den USA. So lange, bis die Suspendierung des Parlaments greift. Das ist das, was Boris Johnson angekündigt hat, dass er das Parlament in eine Zwangspause schickt. So. Jacob Rees-Mogg, der Minister für das Unterhaus, der Leader of the House, hat gestern gesagt, dass er das No-Deal-Gesetz der Opposition, egal ob es durchkommt oder nicht, dass er es einfach nicht anerkennt, weil es verfassungsgemäß ist. Kriegen die Konservativen das Gesetz durch oder nicht, Katrin Priebel?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das jetzt... Wir
haben gerade die erste Abstimmung gehabt. Die erste Abstimmung ist sogar noch um eine Stimme deutlicher ausgefallen als gestern Abend.
Ich muss mich entschuldigen, ich bin hier gerade ganz kurzfristig dazu. Es sind gerade ganz dramatische Tage in London. Vor dem Parlament ist wirklich die Hölle los. Brexit-Befürworter, Brexit-Gegner, alle protestieren, alle demonstrieren. Es ist laut, es ist, im Grunde, die Demokratie ist zurück im Grunde. Wenn man jetzt auch sagt, das Parlament hat sich im Grunde die Kontrolle wieder zurückgeholt von der Regierung, von Boris Johnson, der letzte Woche da im Grunde eine Zwangspause auferlegt hat. Im Grunde muss man sagen, es ist doch wieder alles gut. Die Mutter aller Parlamente ist zurück sozusagen.
Ist aufgewacht und kriegt was durch. Das heißt, es gibt wenig Zweifel, dass dieses Gesetz so durchkommt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass auch wenn jetzt natürlich im House of Lords noch viele, die Uhr oder die Zeit herunterspielen können, ich glaube, dann gibt es solch einen Aufschrei, dass geführt wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Boris Johnson mit seiner Taktik da durchkommt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es spricht aber manches dafür, Friedbert Meurer, dass es Neuwahlen gibt. Ist das No-Deal-Gesetz, so wie es dann jetzt wahrscheinlich durchkommt, überhaupt noch von Relevanz?
Das ist von erheblicher Relevanz, wenn Sie die Labour-Abgeordneten fragen, vor allen Dingen, dann sagen die, das ist absolut Conditio sine qua non. Das muss sein. Wir wollen uns nicht aufs Glatteis führen lassen von Boris Johnson. Dergestalt, dass wir jetzt blind den Neuwahlen zusagen und dann stellt sich heraus, Boris Johnson hält sich nicht an das Gesetz, es gibt das Gesetz überhaupt nicht Oder er macht sowieso, was er will, zum Beispiel, dass er den Neuwahlen dann auch schwupps in den November hineinzieht. Also es gibt im Moment heftige Diskussionen bei Labour selbst, wie man da jetzt vorgehen will. Aber ich glaube, Jeremy Corbyn, der Parteivorsitzende, hat sich so festgelegt mit den Neuwahlen. Seit Jahr und Tag fordert er Neuwahlen. Ich finde, dass er da nur schwer aus dieser Nummer wieder rauskommt.
Er kommt aus der Nummer nicht mehr raus, obwohl er im Zweifel den Kürzeren ziehen kann. Denn die Umfragen sind im Moment so, auch wenn sie ein bisschen widersprüchlich sind teilweise, dass es so aussieht, als ob der Poker von Boris Johnson dann aufgehen könnte. Er kann die Mehrheit kriegen.
Das ist das, glaube ich, was Tony Blair als Falle bezeichnet hat. Die Falle besteht genau darin, dass er die Wahl, dass Boris Johnson die Wahl gewinnt. Jeremy Corbyn verliert sie. Tony Blair ist ja jemand, der frühere Premierminister, Labour-Chef, der seit Jahr und Tag das Land läuft und ein zweites Referendum fordert. Er sagt, ein zweites Referendum, das würde Klarheit bringen. So wird es ja ein bisschen verwischt bei Neuwahlen. Die Abstimmung jetzt bei den Neuwahlen lautet ja nicht No Deal gegen Verbleib in der EU, sondern Boris Johnson wird das zuspitzen auf No Deal gegen Jeremy Corbyn. Und da werden etliche Wähler aus der Mitte sagen, Jeremy Corbyn als Premierminister ist das, was wir auf gar keinen Fall haben wollen.
Wobei ich einhaken will, ich glaube gar nicht so sehr, dass bei jetzigen Neuwahlen die Wahl zwischen Jeremy Corbyn und Boris Johnson wäre, sondern vielmehr Nigel Farage gegen Boris Johnson. Der Nigel Farage, der Vorsitzende der Brexit-Partei, der vehement für einen No-Deal-Brexit kämpft, der im Grunde die ganzen konservativen Wähler, die in der Mehrheit tatsächlich europaskeptisch sind, der die alle einfängt. Und dann hat natürlich Boris Johnson ein Problem, weshalb er ja unbedingt darauf pocht, am 31. Oktober austreten zu wollen, weil er ganz genau weiß, viele Wähler und anscheinend 50% aller Leave-Wähler von damals wollen ohne Abkommen aus der EU austreten, und die könnte natürlich Nigel Farage alle damit einfangen, dass er sagt, nicht, man kann nicht Boris Johnson vertrauen, man kann den Konservativen nicht vertrauen, und dann hat Boris Johnson ein Riesenproblem.
Aber fährt er nicht genau deswegen, also hängt er nicht deswegen den harten Rund raus, damit er genau diese Wähler von Farage abgreifen kann?
Na, deswegen möchte er im Grunde eine Wahl vor dem 31. Oktober.
Ja, genau, weil er dann je nachdem sehen würde, wenn die Wahl tatsächlich am 7. November stattfinden würde, wie das mal befürchtet worden ist, dann wäre Großbritannien aus der EU raus. Boris Johnson würde sich sozusagen dafür belohnen lassen, dass er das Land aus der Zwangsmitgliedschaft in der EU herausgeführt hat. Andererseits würde ja dann die Gefahr bestehen, dass Boris Johnson und die Wähler sehen, was geschieht jetzt in diesen 7 Tagen im November. Gibt es Staus in Dover, gibt es Lebensmittelknappheit und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass Boris Johnson zum allgemeinen Erstaunen doch ein größeres Interesse daran hat, die Wahlen eben jetzt auf diesen 15. Oktober zu ziehen. Und die Auseinandersetzung mit Nigel Farage, die findet jetzt schon statt, die findet seit Wochen schon statt. Ganz genau, Boris Johnson macht seit Wochen nichts anderes, als permanent sozusagen die Position von Nigel Farage zu vertreten, um die Brexit-Partei klein zu halten. Die Wähler der Brexit-Partei, die will er zurückholen. Wenn ihm das bei den Neuwahlen gelingen sollte, dann hätte er eine Chance, dass sein Machtkalkül aufgeht.
Okay, aber die Wähler, die ihm dann von der Brexit-Partei zugelaufen sind, sind sauer, wenn es keinen No-Deal gibt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn das Gesetz, über das jetzt gerade diskutiert wird im Unterhaus, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, zum Beispiel am Montag, und Boris Johnson und die Konservativen gewinnen am 15. Oktober die Wahl, das ist das Datum, was anvisiert ist, können sie dann, obwohl es dieses Gesetz gibt, das No Deal ausschließt, können sie dann trotzdem notfalls auf No Deal zusteuern?
Ich meine ja. Erstens, wenn Boris Johnson die Wahl gewinnt am 15. Oktober, und eine Mehrheit der Sitze im Unterhaus hat, und er hat den Wahlkampf geführt mit der Hauptbotschaft No Deal, dann hat er zumindest schon einmal die moralische Legitimation zu sagen, das ist das, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Zweitens, wenn ich das richtig sehe, in dem No Deal Gesetz, das die Opposition heute durchs Unterhaus bringt, steht ja ein Passus, in dem es heißt, No Deal ist nur dann erlaubt, wenn das Unterhaus zustimmt. Wenn das Unterhaus ab dem 15. Oktober, da ein paar Tage später, aus Boris Johnson-Anhängern besteht, dann wird es die Mehrheit im Unterhaus für No Deal geben.
Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich No Deal immer eine Option ist. Das ist die Default-Option. Rechtlich tritt Großbritannien am 31. Oktober aus. Außer es wird eine Verlängerung der Scheidungsfrist beantragt und natürlich die EU genehmigt die. Deswegen, man kann No Deal jetzt gar nicht wirklich ausschließen. Genauso durch dieses Gesetz, dann könnte man natürlich einen Aufschub gewährt bekommen. Aber am Ende des Tages, Ende Januar, Ende Februar, hätten wir im Grunde dasselbe Problem.
So, und dasselbe Problem wird dann schön nach Brüssel zurückgespielt. Peter Kapern, Sie können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Der Brexit geht in die 8., 9., 10., 11. Schleife, die nächste Warteschleife. Wie verfolgen Sie das in Brüssel?
Ganz ähnlich wie die EU-Kommission, mit Erstaunen über das, was da in London passiert. Und mit Ratlosigkeit, was denn das, was dort passiert, zu einer Lösung dieses massiven Problems beitragen könnte. Heute sind Unterhändler aus London hier nach Brüssel gekommen. Das war ein Termin, der hat auf Drängen der Briten stattgefunden. Boris Johnson hat ja letzte Woche verkündet, dass man nun die Verhandlungsgeschwindigkeit mit der Europäischen Union drastisch erhöhen wolle. Jetzt soll man 2 Tage pro Woche am Tisch sitzen. Und schon bevor die Briten hier eingetroffen sind, war klar, die haben auch wieder nichts im Gepäck, auch heute wieder nicht im Gepäck. Einen Vorschlag, was man denn anstelle dieses in London so verhassten Backstops auf die Beine stellen könnte, um doch noch zu einem einvernehmlichen Ausstieg der Briten aus der EU zu kommen. Das heißt also, diese Verhandlungen sind so etwas wie eine Charade auf Wunsch Londons. Das ist eine Fake-Veranstaltung, die auf Druck Boris Johnsons stattfindet. Die EU nimmt das in Kauf, nimmt das hin, weil sie sich nicht den schwarzen Peter zustecken lassen will, weil sie sich nicht nachsagen lassen will, dass sie die Verantwortung dafür trägt, dass die Briten am 31. Oktober ohne Deal aus der Europäischen Union austreten. Insofern wird hier gebetsmühlenartig wiederholt, Tag für Tag, wir stehen für Gespräche zur Verfügung, 24/7, wie es heißt. Aber London muss jetzt etwas vorlegen. Irgendetwas, worüber man dann auch reden kann.
Was könnte das sein, wenn ganz klar ist, der Backstop ist nicht verhandelbar?
Das weiß hier niemand, weil es hat 3 Jahre lang harte Verhandlungen, ernsthafte Verhandlungen gegeben. Und im Rahmen dieser Verhandlungen sind alle Varianten, aller Möglichkeiten, die beiden Grundpunkte dieses Konfliktes einvernehmlich zu lösen, rund um die irische Grenze, durchdekliniert worden. Die Lösung, die gefunden werden muss, muss zweierlei gewährleisten. Sie muss die Grenze, die innerirische Grenze, offen halten, damit so der Friedensvertrag, der Friedenszustand in Irland geschützt wird. Erstens. Und zweitens muss dafür gesorgt werden, dass der Binnenmarkt der Europäischen Union geschützt wird, dass die Integrität des Binnenmarktes erhalten wird. Alle Varianten, dies zu erreichen, sind durchdekliniert worden. Manche davon waren nach meinem Dafürhalten viel erträglicher und leichter Hand zu haben als der jetzt aufgeschriebene Backstop. Diese Varianten sind aber von London abgelehnt worden, sodass man letzten Endes auf Druck Londons genau bei dieser Form des Backstops gelandet ist, die jetzt auf dem Papier steht und nun von London abgelehnt wird. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie eine solche Lösung aussehen kann.
Ohne Backstop keinen Austrittsvertrag, das ist ja die Position der EU, die dann letztlich bei rausgekommen ist. Kann die EU diese Position halten, wenn Boris Johnson nach dem 15. Oktober möglicherweise mit einem Mandat der Mehrheit der Briten zurückkommt, per Wahl aufgetragen haben, hol was Besseres für uns raus?
Ich würde die Frage umkehren. Warum sollte die EU vor einem Boris Johnson, der eine Wahl in England gewonnen hat, möglicherweise einknicken. Was wäre der Preis dafür? Der Preis wäre doch, dass man die Integrität des Binnenmarktes aufgibt. Dieser Binnenmarkt ist der Lebenskern, der Existenzkern der Europäischen Union. Wenn man Unternehmen fragt in Europa, was ist euch wichtiger, dass ihr eure Produkte auf dem Markt der Briten von 60 Millionen verkaufen könnt oder auf einem geschützten Binnenmarkt von selbst ohne Briten 440 Millionen Konsumenten, dann fällt die Antwort bei den Unternehmen eindeutig aus, und zwar in allen EU-Ländern. Der Binnenmarkt ist uns das Allerwichtigste. Also kann die EU nicht die Integrität des Binnenmarktes aufgeben. Die EU kann aber auch nicht von der Forderung abrücken, dass die Grenze zu Irland offen bleiben muss, denn das würde bedeuten, dass die EU eines ihrer dann noch 27 Mitgliedsländer fallen lassen würde oder, um es noch drastischer auszudrücken, verraten würde. Und das wäre doch eine bittere Lehre für alle kleineren Länder in der Europäischen Union, dass sie sich im Falle des Falles auf die Rückendeckung der großen Mitgliedstaaten nicht verlassen kann. Das heißt also, die Frage, die Sie gestellt haben, ob denn die EU vielleicht angesichts eines Wahlsiegs von Boris Johnson ihren Kurs ändern würde, würde ja sozusagen unterstellen, dass die Europäische Union politischen Selbstmord begeht, nur weil Boris Johnson möglicherweise eine Wahl gewonnen hat. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Aber was wäre, wenn die Regierung der Republik Irland sagt, No Deal ist eine Katastrophe für uns, dann geben wir uns lieber gesprächsbereit. Also ist dann, wenn die Regierung von Nordirland vom Backstop abrückt, kann die EU dann auf einmal wieder die Verhandlungen öffnen?
Ja, das wäre ein Game Changer. Aber auch das ist eine Annahme, deren Realisierung ich einfach nicht sehe. Ein irischer Ministerpräsident, der hingeht und sagt, in Gottes Namen, wir stimmen einer Regelung zu, die möglicherweise auch eine Schließung der Grenze beinhaltet, würde innerhalb von 24 Stunden aus seinem Amtssitz gejagt werden von der Opposition in Irland und den Menschen in der Republik Irland. Auch der würde politischen Selbstmord begehen. Insofern kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die irische Regierung diese Wolte machen würde, auf die natürlich die anderen Mitgliedstaaten dann eingehen würden. Irland hat das Vetorecht in dieser Frage. Irland sagt bislang, wir müssen an diesem Backstop festhalten. Ich kann mir keine Umstände ausmalen, unter denen Irland von dieser Position abrückt.
Katrin Prübel, können Sie sich Umstände ausmalen? Denn der Druck auf die Iren steigt ja. Die Iren sind immer der Schwachpunkt. Die Iren kriegen jetzt immer den Finger in die Wunde.
Ich glaube, dass die Iren sogar, also ich meine, natürlich wollen die unbedingt den Backstop. Ich meine, die wollen überhaupt gar keinen Brexit. Und das sind natürlich am Ende des Tages die Leidtragenden, wirtschaftlich, aber natürlich auch, was die Grenze angeht, sicherheitspolitisch. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass mittlerweile die EU bereit ist, es auszusitzen, zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt für No Deal. Denn die Annahme, die viele Hardliner hier, dass mit dem 31. Oktober, mit dem Austritt ohne Abkommen, die ganze Geschichte vom Tisch ist, ist ja völlig falsch. Am Ende des Tages, oder dann beginnen im Grunde erst die Verhandlungen. Und man kann sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, und es wird auch nicht so kommen, dass Großbritannien nach einem Brexit keinerlei Handelsbeziehungen mit der EU möchte, das alles nach der Welthandelsorganisation regeln will. Deswegen werden die irgendwann zurück an den Tisch kommen, um einen neuen Deal oder viele kleine Deals aushandeln zu wollen. Und dann, genau dann, wird die EU sagen, erst müssen die großen Fragen geklärt werden, die irische Grenzfrage, die Bürgerrechte, genauso wie die sogenannte Schlussrechnung. Und erst dann redet man natürlich über eine künftige Beziehung. Und ich glaube, das ist hier im Land noch überhaupt nicht angekommen, bei vielen Brexit-Anhängern, dass mit einem No-Deal nicht alles vorbei ist und auch nicht das Thema vom Tisch ist, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los.
Können Sie das aus Brüsseler Perspektive nachvollziehen, dass man sagt, so, vielleicht müssen die Briten jetzt einfach mal durch, denn danach ist ja immer noch alles offen. Peter Kapern.
Nein, Katrin Pribil hat ja vollkommen recht mit dem, was sie gerade gesagt hat. Es ist nicht alles offen. Es ist die klare Ansage der Europäischen Union. Wenn ihr glaubt, ihr könnt am 31. Oktober ohne Abkommen die EU verlassen, dass dann am 1. November gedeihliche Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen beispielsweise beginnen könnten, dann habt ihr euch geschnitten. Diese Gespräche, die dann irgendwann anfangen werden, nachdem die politische Eiszeit etwas abgeklungen ist, die dann in den ersten Monaten mindestens herrschen würde, die ersten drei Fragen, die dann zu klären sind, sind genau die, die Frau Pribil gerade genannt hat. Die Frage nach dem Status der Bürger, der jeweils anderen Seite, die Frage der Schlussrechnung und die Frage der irischen Grenze. Dieselben Themen werden wieder diskutiert werden. Sie verschwinden nicht einfach.
Die Briten sind ja in vielerlei Hinsicht auf den Kurs. Die haben die Forderungen der EU von vorne bis hinten erfüllt. Was die Geldzahlungen angeht, die 39 Milliarden Pfund, was die Rechte der EU-Bürger angeht, umgekehrt die Wahrung der Rechte von britischen Bürgern im europäischen Ausland, in Spanien, Frankreich und auch Deutschland. So bleibt jetzt als gewaltiges Problem der Backstop. Ich will mal eine Lanze dafür brechen, wie die Brexiteers ticken, wie sie das sehen. Sie glauben, dass der Backstop dazu da ist, sie am Brexit zu hindern. Und faktisch muss man sagen, natürlich ist ein Ausscheiden aus der Zollunion und dem Binnenmarkt auf den ersten, zweiten, dritten und auch zehnten Blick nicht möglich, ohne dass es zu einer Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland kommt. Aber was ist denn daraus die Konsequenz? Die Konsequenz ist ja nahezu, dass den Briten untersagt wird, ihren Brexit zu machen. Dass ihnen untersagt wird, die EU zu verlassen. Es gab heute Morgen im Deutschlandfunk bei uns ein Interview mit Irina von Wiese, der Europaabgeordneten der Liberaldemokraten, die sagt, die Lösung ist, in der EU zu bleiben. Da sagen die Brexiteers, 52% der Briten haben aber entschieden, wir wollen die EU verlassen. Das ist das demokratische Recht der Briten zu sagen. Und ich wage einfach mal, also ich verstehe bis zu an diesem Punkt die Argumentation der Brexiteers, um es ehrlich zu sagen. Und ich wage mal die Frage aufzuwerfen, stellen wir uns wirklich einmal vor, wir haben jetzt den 29., 28., 27. Oktober und die Züge rasen aufeinander zu. Es ist unbestritten, dass der Schaden eines No-Deal für Großbritannien am größten wäre. Vielleicht ist er für die Republik Irland sogar noch größer. Aber der Schaden für die EU wäre auch da. Was wäre das für ein katastrophales, erbärmliches Szenario, wenn es dazu käme? Ich weiß es nicht. Niemand kann es voraussagen. Aber es wäre eine solch extreme Situation, dass ich den Glauben der Brexiteers auch hier wieder nachvollziehen kann. Das möchten wir sehen, dass die EU jetzt Däumchen dreht und das Ding einfach laufen lässt über den 1. November.
Das Problem meiner Ansicht nach ist, dass es einfach nicht eine Meinung von einer Gruppe oder von der Hälfte der Bevölkerung gibt. Es sind so viele unterschiedliche Ansichten im Grunde hier. Die einen wollen No Deal, die anderen wollen in der Zollunion bleiben, die anderen wollen im Grunde... Es gibt, und das ist natürlich dasselbe ist der Fall für die proeuropäischen Kräfte, die genauso sich nicht einigen können. Ich glaube, dass eigentlich der Backstop, der nur für Nordirland gilt, die beste Lösung für die ganze Geschichte wäre. Und wenn man wirklich mal in Nordirland sich umhört, die Leute sind eigentlich für den Backstop, weil das natürlich wirtschaftlich für sie ein Riesenvorteil wäre. Und dass natürlich Boris Johnson oder die ganzen Hardliner tatsächlich sich für Nordirland interessieren, ist natürlich völliger Unsinn. Die waren im Grunde die ganzen letzten 20 Jahre kaum in Nordirland. Niemand hat sich für Nordirland interessiert. Und plötzlich wollen sie eine Lanze dafür brechen und sagen, was die EU mit unserem Königreich unserem Königreich antun möchte, lassen wir nicht zu. Das ist natürlich völlig unglaubwürdig.
Ja, in der Tat, das frage ich mich
Ich würde gerne noch mal
Endes Boris Johnsons Kalkül ist, ganz kurz, Peter, in Brüssel, dass es Boris Johnsons Kalkül vielleicht wirklich ist. Wenn er eine Mehrheit bekommt bei der Neuwahl und ist von der nordirischen DUP nicht mehr abhängig, dann kann er vielleicht das machen, was Katrin Prebil gerade vorgeschlagen hat. Ein Backstop nur für Nordirland.
Peter Kopern.
Und vielleicht das möglich wäre, zeigt doch nochmal einen Blick zurück auf den Verlauf der Verhandlungen. Ich möchte nochmal eine Sache skizzieren, die ja im Verlauf der Verhandlungen vor einigen Monaten diskutiert worden ist und die für meine Begriffe eine extrem pragmatische Lösung gewesen wäre. Es ist so, dass wenn diese Märkte sich trennen, der britische Markt, der Markt des Vereinigten Königreiches von dem der Europäischen Union, dass bestimmte Kontrollen der Warenströme dann stattfinden müssen. Da geht es nicht nur um Zölle, da geht es auch um Standards. Beispielsweise, ich weiß nicht, die Europäer wollen auf ihrem Markt keine Spielzeuge, keine Plastikspielzeuge aus China, die Giftstoffe beinhalten, zum Schutz ihrer Kinder. Das muss kontrolliert werden, was da aus China kommt, jedenfalls in Stichproben. Es gibt solche Proben in den Häfen auf der irischen Insel, immer dann, wenn Lebendvieh auf die irische Insel transportiert wird, dann wird dieses Vieh auf Krankheiten in den Häfen untersucht. Und wenn festgestellt wird, die Kühe oder die Schafe oder die Schweine sind gesund, dann können die eben transportiert werden über die irische Insel, ganz egal wohin, ob nach Nordirland oder in die Republik Irland. Eine solche Lösung war vorgeschlagen worden von EU-Seiten, nämlich, dass sie gesagt haben, das, was wir da machen bei den Viehtransporten, das können wir doch ausweiten auf alle Güter. Und wir kontrollieren dann einfach alle Warenströme in den Häfen von Belfast und im Hafen von Dublin. Übrigens, 86% der Güter, die nach Nordirland importiert werden, gehen über den Hafen von Dublin. Das heißt, die Kontrollen für 86% aller Importe nach Nordirland hätten in diesem Falle in Dublin stattgefunden und nicht in Nordirland. Aber die Puristen, die Talibans unter den Brexiteers, haben dies abgelehnt, weil sie gesagt haben, damit würde dann Nordirland anders behandelt als der Rest des Vereinigten Königreichs. Und da liegt für meine Begriffe das Problem. Wir haben es da mit Leuten zu tun, die nicht an pragmatischen Lösungen interessiert sind, sondern die nach 40 Jahren der Integration, nach mehr als 40 Jahren der Integration in einen Binnenmarkt, tatsächlich meinen, sie könnten zu einem Zustand des 16. oder 15. Jahrhunderts komplett getrennter Märkte zurückkehren. Und um diese Ideologie auf Biegen und Brechen durchzusetzen, haben sie diese Lösung abgelehnt und haben gesagt, na dann bleiben wir lieber für die Übergangszeit mit dem Vereinigten Königreich komplett Mitglied der Zollunion. Und das war dann dieser Backstop, der aufgeschrieben worden ist und der dann im Unterhaus gescheitert war. Das heißt, Pragmatismus, den man den Briten immer nachgesagt hat, hat hier gerade gefehlt bei der Suche nach einer Lösung für dieses Problem.
Ich glaube, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, wird die Republik Irland einlenken? Vollkommen richtig, Leo Varadkar würde wahrscheinlich auf der Stelle gekreuzigt werden, wenn er sich dazu bereit erklärt. Etwas anders kann das aussehen, wenn das No-Deal-Szenario nur noch 3 Tage entfernt ist. Es gab hier vor ein, zwei Wochen einen, wie ich finde, bemerkenswerten Kommentar in der Irish Times, um das Problem mal aus der Perspektive des Verhältnisses zwischen Großbritannien und der Republik Irland zu sehen. Natürlich hat sich im Referendum Brexit dokumentiert, die Briten interessieren sich nicht für die Iren. Dieses Problem wurde im Wahlkampf für das Referendum vor gut 3 Jahren überhaupt nicht in den Blick genommen. Aber, so sagt der Autor dieses Kommentars in der Irish Times, welche Situation haben wir jetzt? Die Republik Irland ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte überhaupt in einer Situation, in der sie in einer wichtigen Frage ungleichmächtiger ist als London. Das gab es in der ganzen Geschichte noch nie. Darüber freuen sich die Iren in gewisser Weise. Sie halten es für angemessen, dass sie sich so gegen den Brexit wehren können. Aber der Backstop gibt ihnen eine derartige Macht über London. Sie können damit faktisch den Brexit verhindern. Und die Frage lautet dann, kann dieses Pendel auf einmal, kann diese Machtausübung, wenn ich sie so mal bezeichnen darf, überdehnt werden? Sie kann es, wenn sie die Folge hat eines No-Deals. Wenn es den No-Deal gibt am 1. November, ist das Szenario, vor dem die Republik Irland und Nordirland durch den Backstop geschützt werden sollte. Und genau das Gegenteil wird eintreten. Möglicherweise soll das Manöver No-Deal als Drohung von Boris Johnson die Iren dazu bewegen, ihre Position zu verändern. Richtig ist aber, es gibt im Moment in Dublin keine Anzeichen für ein Einlenken.
Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Punkt zurückkommen, den Peter Capern abgesprochen hat. Wie Sie gesagt haben, Herr Capern, etwas flapsig, die Taliban unter den Brexiteers haben hier das Ruder übernommen. Die Taliban unter den Brexiteers, sehen Sie das auch so, Katrin Prebil, und kann das auch noch mal zurückgedreht werden?
Ich sehe das ähnlich, aber ich würde sagen, es ist auch die Schuld der pro-europäischen Kräfte, es ist auch die Schuld der moderaten Brexiteers. Man muss mal dazu sagen, dass dreimal dieser Deal abgelehnt wurde, zum Teil wirklich mit haushoher Mehrheit. Viele der Abgeordneten, hört man jetzt hinter den Kulissen, bereuen diese Abstimmung, die natürlich jetzt auf einmal vor dem Schreckgespenst No Deal stehen, die jetzt sagen, wir hätten damals einen Deal auf dem Tisch gehabt, wir haben ihn abgelehnt. Es war leichtsinnig. Und das ist immer dieses Problem, finde ich, man kann bei aller Kritik an den Hardlinern, sollte man nicht außer Acht lassen, dass die andere Seite nie mit einem Alternativvorschlag gekommen ist, nie eine Mehrheit gefunden hat für eine andere Lösung. Und deswegen, und es fehlt auch jetzt. Jetzt ist schon wieder, es geht schon wieder um etwas, was man nicht will. Es gibt wieder eine Mehrheit für was man nicht will. Aber es ist noch immer nicht klar, was will die Mehrheit des Parlaments.
Ist nicht Jeremy Corbyn da auch die entscheidende Schwachstelle, weil er sich nie richtig festgelegt hat und es nie geschafft hat, zumindest Labour oder die entscheidenden Teile von Labour hinter sich zu bringen?
Naja, bei Jeremy Corbyn ist natürlich ein Dilemma. Der Großteil seiner Fraktion ist gegen den Brexit, aber der Großteil der Wähler, im Grunde die Hälfte der Labour-Wähler, haben nun mal für den Austritt gestimmt. Die würde er alle vergraulen. Deswegen ist er im Grunde immer von einer Seite auf die andere gesprungen und wieder zurück, hat sich nie festgelegt. Vielleicht hat sich das auch ausgezahlt am Ende, wir wissen es nicht. Aber natürlich ist es Jeremy Corbyn auch kein glühender EU-Anhänger. Er war sein ganzes Leben eigentlich eher als Europaskeptiker bekannt. Jetzt müsste er eigentlich als Vorsitzender der Opposition die andere Seite vertreten. Aber das kann natürlich für ihn auch schwierig werden, insbesondere jetzt in Nordengland, wo einfach immer noch ein Großteil, wo die Stammwählerschaft von Labour sitzt, aber ein Großteil eben für Leave, für den Brexit gestimmt hat. Und wenn er diese Wähler jetzt vergrault, dann hat auch Labour ein großes Problem.
Also was man beobachten muss oder festhalten kann, ist, es hat hier in Großbritannien in den letzten 3 Jahren sozusagen eine Radikalisierung auf beiden Seiten gegeben. Wir hatten ja im März 2017, als das Parlament beschlossen hat, nach Artikel 50 den Austritt aus der EU zu beantragen, eine Situation, dass, ich weiß nicht, 80% des Unterhauses für das Initiieren des Artikel 50, also für das Austrittsverfahren, gestimmt haben. Damals waren also auch viele Remainer bereit, das Referendum umzusetzen. Auch hier wieder ein bisschen Verständnis dafür, dass diese Bereitschaft scheint doch zu einem beträchtlichen Teil verschwunden zu sein. Wir haben die Radikalisierung auf der Brexit-Seite. Am Anfang galt mal als radikal, den Binnenmarkt verlassen zu wollen. Das ist ja jetzt geht es um No Deal, jetzt geht es um die härteste aller Varianten überhaupt. Radikalisierung bei den Brexiteers, in gewisser Weise eine Radikalisierung auch bei den Remainern, die einen Soft-Brexit, wenn so etwas ein Kompromiss sein könnte, auch ablehnen. Beide Lager lehnen den Soft-Brexit ab. Die Remainer sagen, es ist viel besser, in der EU zu bleiben. Die Brexiteers sagen, Soft-Brexit ist kein richtiger Brexit.
Ich stehe vor dieser, wenn ich das kurz hier aus Brüssel
der EU zu tanzen.
Peter Capern.
Wenn ich das kurz aus Brüssel einflechten darf, ich beobachte das innenpolitische Treiben in London natürlich nur aus der Distanz von dieser Seite des Kanals. Aber ich stehe auch völlig erstaunt vor dieser Radikalisierung, die Friedbert da gerade beschrieben hat. Ja, das ist ganz erstaunlich für dieses Land, das mal für seinen Pragmatismus in der Politik so berühmt war. Und ich würde deswegen auch gerne noch mal einer These widersprechen, die Frau Pribil gleich zu Beginn unserer Sendung aufgestellt hat, als sie nämlich verkündet hat, die Demokratie sei zurück. Was für eine Demokratie ist das, in der sich der Ministerpräsident gestern und heute, der Premierminister, ins Unterhaus stellt und lügt wie gedruckt. Er lügt, wenn er sagt, dass es Fortschritte in den Verhandlungen mit der Europäischen Union gebe. Er lügt, wenn er sagt, dass da ernsthaft über alternative Arrangements gesprochen werde. Er lügt, wenn er sagt, dass eine alternative Lösung zum Greifen nahe sei. Und das alles in einem Parlament, in dem gerade in, ja, wie soll man das noch beschreiben, protostalinistischer Manier eine Fraktion gesäubert wird, wo alle Leute rausgeworfen werden, die gestern gegen die Regierungslinie gestimmt haben. Prominenteste und verdienteste Politiker werden davongejagt aus der Fraktion in einem Stil, wie man das eigentlich aus Demokratien überhaupt nicht kennt. Also ich schaue eigentlich im Moment mit ganz großem Erschrecken, was da unter der Überschrift englische Demokratie läuft.
Wie gesund ist die englische Demokratie, Katrin Priebel?
Ich glaube, dass das Parlament letzte Woche aufgewacht ist. Ich sage nicht, dass hier alles wieder strahlender Sonnenschein ist, aber es hat sich irgendetwas getan. Wenn sogar im Telegraph, in dem Hausblatt, das Propagandablatt von Boris Johnson im Grunde, auf einmal die Lügen entlarvt werden von Boris Johnson, ist das eigentlich eine Riesensache für Großbritannien. Das klingt jetzt vielleicht albern fast, aber man muss wirklich sagen, dass auch das Parlament endlich im Grunde nach so vielen Jahren aufgewacht ist und gesagt hat, so, wir müssen jetzt irgendwie ein Bündnis schaffen. Und wenn es ein Zweckbündnis ist zwischen Opposition und manchen Konservativen, die hätten vor einem halben Jahr niemals mit Jeremy Corbyns Labour-Partei, die wären da nicht mal in einem Raum gesessen und hätten über irgendwelche Pläne, wie man die Regierung von weiteren Schritten abhalten kann, und hätten darüber diskutiert. Und das möchte ich nur sagen, dass ich glaube, dass auf einmal den Abgeordneten aufgegangen ist, was hier eigentlich gerade vor sich geht, dass sie auf einmal die Kontrolle verloren haben und jetzt viel zu spät natürlich, und das muss jetzt alles im Eiltempo passieren, aber dass endlich was passiert.
Ich bin genauso entsetzt wie Peter, dass Leute wie Kenneth Clark, der Alterspräsident, aus der Partei ausgeschlossen werden soll. Unvorstellbar.
Wirklich. Oder der Enkel von Churchill.
Der Enkel von Winston Churchill. Das sind ja keine radikalen Randfiguren bei den Konservativen. Tragende Säulen. Wirklich ein Jammer, aber das betrifft die Konservativen. Boris Johnson wird dafür seinen Preis bezahlen müssen. Er schreckt damit moderate Wähler ab. Vielleicht erfüllt er aber auch eine Mission, die da lautet, die konservative Partei muss zu einer 100% puren Brexit-Partei gemacht werden. Was mich auch ein bisschen optimistisch stimmt in Sachen Demokratie ist, obwohl Boris Johnson mit dieser Prorogation, mit der Suspendierung einen politisch skandalösen Vorgang ausgelöst hat, das Parlament hat gezeigt, wie Demokratie funktionieren kann. Das Parlament hat mit der Hilfe des Speaker es geschafft, die Tagesordnung zu kapern gestern und heute im Eilverfahren dieses No-Deal-Gesetz durchzusetzen. Würde ich sagen, die britische Demokratie hat sich als durchaus wehrhaft gezeigt.
Kleiner Einspruch, auch wenn die Mehrheit im Parlament jetzt, also vielleicht mit großer Wahrscheinlichkeit schafft, dieses Gesetz durchzukriegen, wenn 21 prominente Brexiteers eigentlich es geschafft haben, gegen die Fraktionslinie zu schaffen und dafür ihre Karriere riskieren, wenn der einzige Abgeordnete, der die Mehrheit der Konservativen gesichert hat, wenn der gestern im buchstäblichen Sinne zu den Lib Dems, zu den Liberaldemokraten übergelaufen ist und es alles so aussieht, als würde Boris Johnson jetzt eine herbe Niederlage damit einstecken müssen, kann es nicht doch sein, dass das alles genauso einkalkuliert wurde von ihm, dass das alles Kalkül ist und dass seine Rechnung damit aufgeht, Katrin Priebel?
Das kann auf jeden Fall sein, vor allem, weil der Mastermind hinter der ganzen Geschichte
Dominic Cummings
wahrscheinlich ist, der Chefstratege in Downing Street. der damals die Leave-Kampagne vor dem Referendum geführt hat, der Strippenzieher war, der im Grunde mit diesen einfachen Botschaften, den Slogans Take Back Control, wirklich die Wähler angesprochen hat und überzeugt hat. Und den hat sich Boris Johnson geholt. Es ist im Grunde ein jemand, der immer auf einen autoritären Stil hat, der erstmal alles platt machen will. Und was ich eigentlich die größte Tragödie der ganzen Geschichte finde, ist, dass das alles ein Streit innerhalb der konservativen Partei ist und der im Grunde die Tories zerfleischen sich selbst und reißen das ganze Land in Abgrund. Und das ist doch eigentlich so traurig.
Es ist traurig und das ganze Land ist so gespalten, dass der Riss hier wirklich durch die Familien geht. Es gibt kaum größere und schlimmere Diskussionen als die in Freundeskreisen, die gespalten sind, in Familien, die gespalten sind. Damit machen wir schon die große Schlussfrage auf, denn wir diskutieren ja immer so konnt über No Deal, Hard Brexit und so weiter. Geht es hier nur noch um einen harten oder soften Brexit, also einen, der durch Verhandlungen abgepuffert wird, oder um ein Rauscrashen aus der EU? Oder anders gefragt, ist es überhaupt noch möglich, dass die Briten drinbleiben? Friedmund Meurer.
Ja, natürlich ist es noch möglich, wenn es auch im Moment nicht gerade so ganz wahrscheinlich ist. Wir werden im Oktober hier, ich glaube am 19. Oktober, eine gewaltige Demonstration nochmal erleben, wo sozusagen die Befürworter eines zweiten Referendums nochmal alles geben und auf die Straße gehen werden. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass natürlich, selbst bei einem No-Deal, es muss doch einen Vertrag mit der EU geben. Dann kommt er halt nach dem No-Deal, nach dem 31. Oktober. Also diese Fantasterei von diesem ultraharten Brexit nach WTO-Regeln machen wir jetzt alles. Das ist Unsinn. Es muss einen gemäßigten, auf einem Vertrag basierenden Brexit geben. Vielleicht, das ist meine Hoffnung, gibt es doch noch diesen liberalen Boris Johnson, der er als Bürgermeister von London gewesen ist und jetzt mimt er nur den starken Max, um die Wahl zu gewinnen.
Peter Capern, die EU, die gerade den schwarzen Peter sich zustecken lassen muss. Wie sehen Sie das? Gibt es noch die Hoffnung?
Also ich habe gerade gelernt, dass Friedbert Meurer einen Boris Johnson erkennt, den ich noch nie kennengelernt habe. Meine Einschätzung ist, solange Boris Johnson in Downing Street Number 10 residiert. Der Mann, der geschworen hat, dass er niemals eine weitere Verschiebung des Austritts beantragen wird, läuft alles auf einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober hinaus. Es gibt keine Alternative zu diesem Backstop für die Europäische Union. Die Europäische Union ist willens und bereit, den No-Deal-Brexit in Kauf zu nehmen, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Es liegt an London, dort daran etwas zu ändern. Ich sehe aber nicht, dass dies geschehen könnte bis zum 31. Oktober. Insofern, wenn Friedbert sagt, es muss eine Verhandlungslösung geben, ja, dann ist das ein Wunsch. Aber bekanntermaßen gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung.
Katrin Prebel, 10 Sekunden.
Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass das abgeblasen wird. Die Leute haben einfach immer noch nicht ihre Meinung geändert.
Danke, Katrin Prebel. Craig Hance, der Unterhausabgeordnete der Tories, der hat es leider nicht geschafft, weil er jetzt gerade in der entscheidenden Abstimmung ist. Ich danke allen, die in der Runde dabei waren und danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Alles Gute.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Kräftemessen im Brexit-Finale. Es diskutierten die Deutschlandfunk-Korrespondenten Peter Capern, Brüssel, und Friedbert Meurer, London, sowie Katrin Prebel, Korrespondentin der Berliner Zeitung. Die Diskussionsleitung hatte Sandra Pfister.